Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen und guten Morgen. Freue mich, wieder hier zu sein. Und ja, es ist ein bisschen außergewöhnlich, die Kombination der Bibelworte, die Gott mir so für heute aufs Herz gelegt hat, auch so den Übergang und den Schlenker so aus dem Alten zum Neuen Testament, den ich mit euch so vorhabe. Aber lasst euch einfach überraschen, ich tue desgleichen. Und ich möchte euch eine Botschaft bringen über, ja, vielleicht so etwas, was mit deiner Lebensstraße zu tun hat, die du so fährst. Das Foto hier haben wir in Ostdeutschland gemacht, so in Uckermark und am Rande der Uckermark, wo es so wohlklingende Ortsnamen gibt wie Vogelsang, Hammelspringen, Kurtschlag oder Hindenburg. Fanden wir schon recht interessant, aber es ist eine wunderschöne Gegend und du siehst, man kann auch durch wunderschöne Alleen fahren. Wir machen das sehr, sehr gerne und fahren dabei auch nicht besonders schnell, weil wir genießen einfach die landschaftlich schönere Strecke. Ja, das kann so ein bisschen für den Weg deines Lebens stehen und die Botschaft beschäftigt sich auch damit. Es geht nämlich um den Sinn des Lebens. Und einen Untertitel habe ich auch mit dabei, den habe ich ja meistens: Warum Gott es wert ist, dass du ihm nachfolgst. Ja, der Sinn des Lebens. Und wenn ich mich so ein bisschen mit dem Sinn des Lebens beschäftigen möchte, dann habe ich und bin ich hängen geblieben bei einem Buch aus dem Alten Testament, und zwar dem Buch der Prediger. Das hat einen sehr bekannten Autor, das Buch der Prediger, nämlich das war der König Israels, das war Salomo. Ein sehr besonderer Mann, der sehr von Gott gesegnet war. Es heißt in der Bibel, dass Salomo der weiseste Mann war auf Gottes Erdboden. Er hatte so viel Weisheit und Klugheit von Gott bekommen. Es steht sogar in der Bibel, dass vor ihm keiner so weise war und auch danach ebenso nicht. Also er war wirklich eine einzigartige Persönlichkeit, eine einzigartige Erscheinung auch in der Bibel. Und der hat dieses Buch der Prediger geschrieben. Und er hat in diesem Buch über den Sinn des Lebens nachgedacht. Und das Buch, wenn du es durchliest, und ich werde heute keine einzige Bibelstelle vorlesen, aber du wirst die ein oder andere genannt bekommen, und das Buch der Prediger, es hat insgesamt 12 Kapitel, empfehle ich dir einfach, dass du es wirklich mal so im Zusammenhang liest. Wie es ohnehin wesentlich besser ist. Es ist gut, Predigten zu hören, es ist gut, gelehrt zu werden, aber eins kann eine Predigt nicht ersetzen, dass du selber in das Wort hineingehst und dass du selber aus dem Wort dich ernährst und das in dich aufnimmt. Das kann die beste Predigt nicht ersetzen, was du selber aus dem Wort rausnehmen kannst und wie Gott durch dich einfach inspiriert oder dich inspiriert und Dinge aus der Bibel lebendig macht, die du gar nicht für möglich gehalten hättest. Vielleicht sogar solche, wo du an vielleicht Notizen in deiner Bibel schon erkennst, hier war ich doch schon mal, aber diese Erkenntnis hatte ich damals noch gar nicht. Das ist der Heilige Geist, der dann wirkt. Und deswegen, du wirst nie fertig damit, die Bibel zu verstehen. Deswegen geh selber rein. Ich empfehle dir dieses Buch der Prediger aus dem Alten Testament. Obwohl es erstmal recht destruktiv beginnt. Also es beginnt erstmal recht niederschmetternd. Weil Salomo fängt an, und ich zitiere jetzt mal, gut, eins zitiere ich aus der Hoffnung für alle, habe ich mir aufgeschrieben, das ist aus Prediger 1, Vers 2. Und da sagt er: Alles ist vergänglich und vergeblich, nichts hat Bestand, alles ist völlig sinnlos. Ja, alles vergänglich, alles vergeblich, nichts hat Bestand. Es ist alles sinnlos, das schreibt er mehrfach. So in gutem alten Elberfelder-Deutsch, nichtig oder eitel oder wie immer auch, was du für eine Bibelübersetzung hast. Aber du kannst sagen, es ist alles sinnlos, es hat alles keinen Sinn. Jo, wenn ich es Amen sagen würde, hättest du ein Problem. Aber ich auch. Denn ich hätte das Wort Gottes verkürzt. Es geht noch weiter. Also das klingt erstmal sehr, ja, sehr destruktiv, weil er beobachtet, er beschreibt, wie er die Menschen beobachtet hat, wie sie sich abmühen. Und dass es ihm manchmal so vorkommt, als würden sie versuchen, den Wind einzufangen. Und alles wiederholt sich immer und immer wieder. Es gibt dieses Wort, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das hat es sogar in den Volksmund bei uns geschafft. Nichts Neues, alles wiederholt sich immer wieder. Sogar in der Geschichte, da denkst du, die Menschen oder ein Volk hätte irgendwas kapiert, wenn sie mit irgendwas, Krieg oder was weiß ich, vollkommen gegen die Wand gefahren sind. Und dann wartest du ein, zwei, drei Generationen und dann wiederholt es sich wieder, weil sie nichts gelernt haben. Und das hat er festgestellt und das hat ihn ziemlich runtergezogen. Alles wiederholt sich immer, immer wieder. Der Mensch müht sich ab und dann beschreibt er, wie er versucht hat, doch noch dem Leben einen Sinn abzugewinnen. Und da waren verschiedene Dinge, die er versucht hat. Das eine war Reichtum. Wir wissen, Salomo war nicht nur König Israels, er war ein sehr reicher Mann. Die Wirtschaft, würde man heute sagen, boomte in der Zeit von Salomo. Es gibt eine Bibelstelle, da steht, dass in den Tagen Salomos Silber überhaupt nichts galt in Israel, weil so viel Gold da war. Also Reichtum hat er versucht. Dann hat er beschrieben, wie er sich keine weltlichen Vergnügungen vorenthalten hat. Er hat alles versucht, alles durchgemacht und er hat versucht, nach Weisheit zu streben. Mit seinen eigenen menschlichen Mitteln Weisheit zu erlangen. Und dabei war er schon so ein weiser Mann. Aber er hat in all den Dingen festgestellt, ob ich nur reich bin und viel Geld habe oder alle möglichen weltlichen Vergnügungen oder ob ich weise bin, es bringt mir alles keinen Sinn in mein Leben hinein. So gut manche Dinge auch sein mögen, ist es gut, wenn du versorgt bist. Wir haben das eben bei der Opferansage gehört, ja. Und das ist ja auch ein Teil. Gott ist unser Versorger. Ja, und er gönnt uns auch gute Dinge, die wir genießen dürfen. Aber wenn das der einzige Sinn des Lebens ist, dann ist es reichlich wenig. Er hat versucht, mit diesen Dingen Abhilfe zu schaffen. Er hatte keinen Erfolg. Aber dann hat er auch erkannt, dass alles Gute aus der Hand Gottes kommt. Und dass es wichtig ist, auch alles Gute, was er uns gibt, aus der Hand Gottes zu empfangen. Und man merkt, dass er schon ein bisschen mehr in die Spur kommt in diesem Buch, wo Gott mit ins Spiel kommt. Wo er nicht mehr nur alleine auf seinen Reichtum und seine Vergnügung und seine Weisheit angewiesen ist. Das hat er alles erkannt. Er erkennt aber auch, dass der Mensch, und das war offensichtlich schon damals so, dieses Buch ist vor Tausenden von Jahren geschrieben worden. Und da hat er schon erkannt, dass der Mensch ziemlich hektisch ist, dass er sich abmüht, dass er eifersüchtig giert nach Macht und nach Einfluss, nach Erfolg und nach Geld. Das ist, als wenn du eine Beschreibung aus der heutigen Zeit lesen würdest, vor Tausenden von Jahren geschrieben. Die Menschen haben sich nicht verändert. Es gibt ein Wort, jemand hat mal gesagt, die Menschen sind schon etwas seltsam. Die erste Hälfte ihres Lebens opfern sie ihre Gesundheit, um Geld zu verdienen. Und die zweite Hälfte ihres Lebens opfern sie das Geld, um ihre Gesundheit wieder zu erlangen. Eigentlich ganz schön verrückt. Und das war, glaube ich, damals schon ähnlich. Aber was nützt das alles, nachdem der Mensch jagt, wenn er es nicht genießen kann und wenn er es nicht aus Gottes Hand nehmen kann? Was nützt das? Was nützt all der Reichtum, den du erwirbst, wenn du ihn nicht genießen kannst? Und wenn du vor allem ihn nicht aus Gottes Hand nimmst und Gott dafür dankst, für all das Gute, was er dir gibt? Und was nützt alle Hektik, wenn du nicht auch, und das steht auch im Buch der Prediger, manchmal diese Hand oder manchmal brauchen es auch zwei Hände voll Ruhe hast? Das steht im Prediger. Besser eine Hand voll Ruhe als alles Mögliche voll Mühe und ein Haschen nach Wind, also als wenn ich versuche, den Wind einzufangen. Kann es sein, dass es das ist, was wir heute brauchen, was viele Menschen brauchen manchmal? Eine Hand oder am besten zwei Hände voll einfach mal Ruhe? Einfach mal Ruhe und zwar nicht nur in den äußeren Umständen, sondern auch Ruhe zwischen den Ohren, hier drin. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du das hier irgendwo nicht zur Ruhe bekommst. Das ist notwendig. Salomo hat das alles erkannt und schließlich erkennt er, dass es gut ist, in der Verantwortung vor Gott zu leben, auch wenn du nicht alles verstehst. Er beklagt sich darüber, ja, dass er Gerechte gesehen hat, denen es schlecht erging. Und dann hat er Gottlose gesehen, denen es gut erging. Das konnte er nicht verstehen. Auch wir, wenn wir uns so manches Treiben in der Welt anschauen, wir kriegen oft keine Antwort. Wir verstehen manches nicht. Fragen bleiben offen, auch Fragen, die wir aushalten müssen und Fragen, die uns auch Gott, zumindest im Moment, nicht beantwortet. Ich sage dann immer, weißt du, wenn ich irgendwann mal bei Gott bin, dann werde ich ihn die und die und die Dinge fragen. Ich habe aber den leisen Verdacht, dass ich das nicht machen werde. Ich glaube, ich werde in seine Gegenwart kommen und ich werde keine Fragen mehr haben. Glaubst du? Es ist alles beantwortet, obwohl kein Wort gesprochen ist. Ja, das ist übernatürlich. Das hat er erkannt. Also lebe in Verantwortung vor Gott, auch wenn du nicht alles verstehst. Wenn du nach Weisheit strebst, dann strebe nach seiner Weisheit, weil die menschliche, auf die kannst du dich nicht verlassen. Genieße, was Gott dir gibt. Er sagt einiges. Genieße das, genieße Versorgung, genieße deinen Ehepartner, genieße deine Kinder. Sogar von Wein ist die Rede. Finde ich sehr gut. Ja, ihr wisst, ich trinke sehr gerne guten Wein. Genieße, was Gott dir gibt und bedenke aber bei allem, dass du sterblich bist und dass Gott der Richter ist, dass du dich vor Gott verantwortest. So sinniert er über 12 Kapitel im Buch der Prediger. Und dann kommt er zu einem Schluss. Er sagt, die Summe des Ganzen lasst uns hören. So, da liest du 12 Kapitel und die Summe ist erstaunlich klein. Er sagt nämlich, habe Ehrfurcht vor Gott und halte seine Gebote. Diese beiden Dinge. Habe Ehrfurcht vor Gott, halte seine Gebote. Das sind die beiden Summen, die er zieht. Das Fazit aus 12 Kapiteln, wo er sich viele Gedanken macht. Es lohnt sich, das wirklich mal im Zusammenhang durchzulesen. Das ist die Erkenntnis, die er hat. Ein erstaunlich kurzes Fazit aus sehr langen Gedankengängen. Jetzt frage ich mich natürlich, und ich stelle einfach mal die Frage, auch wenn es für dich vielleicht gar keine Frage ist, aber viele Menschen stellen sich dann natürlich die Frage, wenn sie das hören, warum soll ich denn Ehrfurcht haben vor dem Gott der Bibel? Warum soll ich denn seine Gebote halten? Warum soll ich mich denn an den Weisungen und an den Geboten des Gottes der Bibel orientieren? Da gibt es doch viele andere, die das auch für sich in Anspruch nehmen, dass ich mich an ihnen orientieren soll. Seien es Menschen oder seien es Götter oder solche, die sich so nennen. Warum sollte ich das tun? Nun, das ist klar und das hast du sicher hier in der Gemeinde schon mal gehört, dass es einen sehr guten Grund dafür gibt, sich an dem Gott der Bibel zu orientieren, weil er seinen Sohn Jesus für uns gegeben hat. Weißt du, der Gott der Bibel wurde für uns Mensch. Schon viele Menschen haben sich erhoben und wollten Götter sein. Aber es gab nur einen Gott und das ist der Gott der Bibel. Der wollte Mensch sein. Und er hat sich uns offenbart in diesem einen, in Jesus Christus. Und an Jesus Christus, an ihm hängt alles. Und auch die ganze Bibel, selbst das Alte Testament, weist alles darauf hin, auf den einen, der kommen soll, auf Jesus Christus. Ich habe schon mal erlebt, das habe ich schon mal gesagt, auf einer Beerdigung hat diejenige, die die Beerdigung gehalten hat, den Weg zu Gott erklärt. Und ich dachte, oh, das klingt gut, ja, den Weg in den Himmel, wie komme ich dahin? Und sie hat es tatsächlich geschafft, das zu tun, ohne Jesus auch nur einmal zu erwähnen. Und es ging natürlich schief, weil der Weg in den Himmel, der Weg zu Gott, der Weg zum ewigen Leben führt nur über diesen einen, nur über Jesus Christus. Also ich denke, viele von euch wissen das. Es gibt viele Gründe dafür, dass wir Ehrfurcht vor dem Gott der Bibel haben sollen und uns an seinen Weisungen orientieren. Dass wir dem Rat des Predigers Salomo, auch aus dem Alten Testament hier, folgen. Aber ein Grund begeistert mich ganz besonders. Und mit dem möchte ich mich jetzt noch in der zweiten Hälfte der Predigt beschäftigen. Du kannst sagen, doch, da gibt es doch viel. Jesus hat alles für dich getan. Er hat sein Leben für dich gegeben. Ja, und das stimmt. Das ist alles richtig. Und manchmal ist es auch so, kennst vielleicht auch Phasen in deinem Leben, da weißt du das nur in deinem Kopf. Ja, Jesus hat alles für mich getan. Aber dein Herz, es gibt Zeiten vielleicht in deinem Leben, ich habe sowas erlebt, da ist dein Herz ganz weit entfernt von dieser Wahrheit. Du sagst, ich weiß das, aber im Moment fühle ich mich sehr fern davon und spüren tue ich es schon gar nicht. Aber eins möchte ich gerne herausgreifen und da hatte ich auch den Eindruck, das ist heute Morgen dran, weil diese Predigt, die verfolgt mich schon ziemlich lange. Warum es gut ist, warum Gott es wert ist, dass du ihm nachfolgst, dass du Ehrfurcht vor ihm hast und dass du dein Leben an seinen Weisungen ausrichtest. Das ist der eine Punkt. Bei ihm darf ich so sein, wie ich bin. Ja, meine ich aber jetzt nicht. Bei ihm darf ich versagen. Und mit dem Punkt möchte ich mich jetzt ein bisschen beschäftigen. Und dafür springen wir ins Neue Testament. Anhand von zwei auch ziemlich extremen Beispielen von Versagen, die auch weit über so menschliche Fehlerhaftigkeit, oh ja, da habe ich mal jemanden angelogen, weil es mir irgendwie peinlich war, oder ja, da habe ich aus der Firma einen Kugelschreiber mitgenommen und habe ihn nicht bezahlt. Das ist alles nicht in Ordnung, das ist auch alles Versagen, aber das ist nicht die Liga und die Kategorie, über die wir jetzt sprechen, die uns Jesus vorstellt. Halte das bitte erstmal fest, bei ihm darfst du versagen. Die Verleugnung des Petrus, die liest du hier ein bisschen illustriert durch ein Werk eines alten Meisters. Ich habe gar nicht nachgeguckt, von wem. Beim zweiten Bild kann ich dir sagen, von wem es ist. Das findest du in Lukas 22 ab dem Vers 54 und auch in anderen Evangelien. So, was hat Petrus gemacht? Er hat den Mund ziemlich voll genommen. Er war einer der engsten Mitarbeiter von Jesus. 3 Jahre lang hat sich Jesus in diesen Menschen investiert. Er hat sehr große Dinge über ihm ausgesprochen. Und er wollte, dass dieser Petrus eine der Säulen der Gemeinde wird. Also wirklich ein richtiges Fundament, jemand, auf den man sich verlassen kann. Und Petrus, dem hat das gefallen. Und er hat natürlich gesagt, Jesus, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verlassen. Natürlich bleibe ich bei dir und wenn es mich das Leben kostet. Kurze Zeit später hatte er die Möglichkeit, das auszuprobieren. Und dabei war es noch gar nicht mal so, dass es ihm unbedingt das Leben gekostet hätte. Es war ja nur so, Jesus wurde verhaftet. Und das muss man Petrus zugute halten. Alle anderen sind geflohen, aber Petrus war in der Nähe. Mit etwas Sicherheitsabstand ist er ihm gefolgt, auch in das Haus des Kaiphas hinein und da, wo kein positives Umfeld war gegenüber Jesus und gegenüber seinen Jüngern, die ihm nachgefolgt sind und die ja auch bekannt waren. Und das hat Petrus dann auch gemerkt. Am Feuer wurde er angesprochen von einer Magd, von einer ganz einfachen Frau und nachher noch auch von 2 anderen. Und die haben nicht gesagt, gehörst du zu Jesus? Wenn du ja sagst, dann bringe ich dich um. Sie haben nur gesagt, du warst doch auch mit diesem Jesus. Ich habe erst nie verstanden, weißt du, über Jahre in meinem Leben, warum hat Petrus Jesus verleugnet? Weil ihm eine ganz einfache Magd und ganz einfache Leute am Feuer gesagt haben, du gehörst doch auch zu ihm. Aber ich finde diese Szene in dem Film Die Passion Christi wunderbar dargestellt. Weil wenn du siehst, in welchem Umfeld er war, dass sich gerade alle wirklich hasserfüllt auf Jesus gestürzt haben, sich dann zu bekennen, übrigens, ich gehöre auch zu dem, mit dem Hintergrund, vielleicht werde ich dann sofort als Nächster in Ketten gelegt und muss den gleichen Weg gehen, das ist bestimmt nicht einfach. Und Petrus hat dort versagt. 3-mal. Jesus hat es ihm sogar vorausgesagt, du wirst mich 3-mal verleugnen. Und genauso ist es geschehen. Das ist ziemliches Versagen. Stell dir mal vor, ein Mensch, in den du dich jahrelang investiert hast, wendet sich von dir ab. Nicht nur, dass er versagt in dem, was du ihm beigebracht hast, sondern dass er wirklich sagt, ich kenne den gar nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Verstehst du, es ist eine Distanzierung. Und dass jemand, mit dem du ganz enge, mit dem du ganz dicke warst, in den du dich wer weiß wie lange investiert hast, 3 Jahre lang deines Lebens, und der sagt dann, mit dem habe ich nichts zu tun. Und du stehst daneben, du kriegst das mit, wie er vor anderen bekennt, den kenne ich nicht. Was würde das in dir auslösen? Was hat Jesus gemacht? Als er wieder auferstanden ist, hat er von sich aus das Gespräch mit Petrus gesucht. Und er hat ihn wieder in seine Position eingesetzt. Hättest du das gemacht? Wahrscheinlich nicht. Dann sagst du, okay, wenn er gekommen wäre, am besten auf Knien und hätte um Vergebung gebeten, dann hätten wir ja noch mal reden können. Aber er ist aktiv geworden. Das begeistert mich. Aber es gibt noch eine Steigerung im Neuen Testament und auch im Lukas-Evangelium. Und das ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Das Bild kommt erst später dazu. Jetzt können wir mal, das kommt jetzt schon. Naja, gut. Also, dann haben wir jetzt. Habt ihr es die ganze Zeit davor? Das ist übrigens nur ein Auszug aus einem Gemälde von Rembrandt. Das habe ich dann doch nachgeschaut. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Aber bevor wir ihn zurückkehren lassen, lassen wir ihn erstmal weggehen. Was hat dieser Sohn gemacht? Er ging zu seinem Vater und forderte sein Erbteil. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn einer meiner Söhne zu mir kommen würde und würde sagen, Vater, ich will mein Erbe haben. Dann würde ich sagen, mein Erbe kriegst du doch erst dann, wenn ich tot bin. Und er würde dann sagen, und genau das hat der Sohn zum Ausdruck gebracht, für mich bist du es schon. Jeder von euch, der Kinder hat, kann es vielleicht nachvollziehen, wie du dich dann fühlen würdest. Oder vielleicht auch nicht. Ich wünsche das niemandem, dass er sowas erlebt. Dieser Mann in dem Gleichnis, was Jesus sagt, der hat das erlebt. Er zahlt seinen Sohn aus und der Sohn geht weg von zu Hause. Und eins ist vollkommen klar und das weiß der Vater, er macht jetzt all das, was ich nie tun würde. Er distanziert sich, also eine totale Abkehr von seinem Vater. Vater, wenn du Ja sagst, dann sage ich Nein. Wenn du Stopp sagst, dann sage ich, gib Gas. Wenn du Schwarz sagst, dann sage ich Weiß. Ich kehre mich vollkommen von dir ab. Ich will von deinem Gott und von deinen Werten und von dem, was dir wichtig ist, ich will nichts davon wissen. Ich gehe genau den entgegengesetzten Weg. Also wirklich eine totale Abkehr. Der Sohn ist gescheitert. Das Vermögen war weg. Dann kam eine Hungersnot, wir würden heute sagen Wirtschaftskrise. Schließlich ein sozialer Abstieg und es blieb nur übrig, dass er bei den Schweinen als Schweinehirte blieb. Und das war damals wirklich der verachtetste Job aller Zeiten, dass man bei den Schweinen Dienst tun musste. Insbesondere als Jude noch, als Angehöriger des Volkes Israel, unreine Tiere zu hüten und er durfte noch nicht mal ihr Futter, hat er bekommen. Und da hat er sich gedacht, Moment mal, selbst die Tagelöhner meines Vaters haben es besser als ich. Ich gehe zurück. Was hättest du als Vater gemacht, wenn dein Sohn dich so verletzt hätte? Hättest du die ganze Zeit Ausschau gehalten? Getrauert hättest du sicher, ja. Aber irgendwann hättest du auch akzeptieren müssen, er hat diesen Weg gegangen. Er ist diesen Weg gegangen, aber der Vater hat gewartet. In dem Gleichnis, was Jesus erzählt, hat er Ausschau gehalten. Er hat nie den Glauben verloren, dass der Sohn irgendwann zurückkommt. Und der Sohn kam zurück. Was hat der Vater gemacht? Hat er gesagt, so Sohn, wie war das Angebot von dir? Wie einen meiner Tagelöhner? Okay, ich setze dich als den Niedersten, als den Niedrigsten meiner Arbeiter ein. Und jetzt musst du dich wieder hocharbeiten, um mein Vertrauen wieder zu erwerben. Nein, er setzt ihn wieder ein in seine Position als Sohn. Er hat auch gesehen, dem Sohn hat es leid getan. Der Sohn hatte sich ja schon selber zurechtgelegt, was er sagen wollte. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und dann wollte er das Angebot machen, lass mich doch wie einen deiner Tagelöhner sein. Zu diesem Satz ist er gar nicht mehr gekommen. Der Vater hat ihn genommen, so wie er gestunken hat. Er kam nur gerade von den Schweinen. Er ist sicherlich einige Tage gewandert. Ich glaube, es war keine Dusche in der Nähe. Ja, das Deo hat er auch versagt. Und trotzdem nimmt er ihn in den Arm und sagt sofort, okay, den Ring an den Finger, Zeichen für die Zugehörigkeit zur Familie, Sandalen an die Füße, neue Kleidung, wir feiern ein Fest, mein Sohn ist wieder zurückgekommen. Und das nach so einer totalen Abkehr. Er nimmt den Sohn wieder als Sohn an. Weißt du, deswegen bin ich so begeistert und deswegen habe ich gesagt, bei Gott darfst du versagen. Bei Gott darfst du Fehler machen. Vielleicht darfst du das in der Welt auch. Aber wenn, dann immer den Fehler nur einmal. Und wenn du den gleichen Fehler mehrmals machst, dann bist du irgendwie ein dummer Sack und dann kann man mit dir nichts anfangen. Bei Gott ist das anders. Obwohl sich der Sohn vollkommen abgekehrt hat von Gott, hat er ihn wieder angenommen. Ich sage jetzt einen sehr gefährlichen Satz, aber ich hoffe, du verstehst ihn richtig, weil er auch zwar ernst gemeint ist, aber du musst das jetzt nicht tun. Wenn du deinen Gott kennenlernen willst, dann wende dich von ihm ab. Verstehst du, was ich damit meine? Wenn du den Gott der Bibel kennenlernen willst, dann wende dich von ihm ab. Wenn du andere Götter kennenlernen willst, wende dich von ihnen ab und sag, du willst nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Dann erfährst du den wahren Charakter. Du brauchst es nicht mehr zu tun. Bitte probiere es nicht aus. Der verlorene Sohn hat es schon getan. Und Jesus hat berichtet, was die Reaktion des Vaters war. Aber verstehst du den Hintergrund dieses, ich gebe es zu, etwas gefährlichen Satzes? Du lernst den Charakter, manchmal auch den Charakter von Menschen, dann kennen, wenn du entweder mit ihnen in Konflikte kommst oder dich von ihnen abwendest oder wie auch immer. Ja, du kannst das weitermachen. Ja. Möchtest du deine Gemeinde kennenlernen und deine Leitung? Tritt aus. Willst du deinen Ehepartner kennenlernen? Verlass ihn. Und willst du wiederkommen? Ja. Verstehst du? Und ich sage es jetzt explizit dazu, bitte macht es nicht. Ja. Aber du weißt, wie es gemeint ist. Du lernst Menschen kennen. Du sagst, weißt du, solange ich nett zu ihm bin, ist ja alles okay, aber wehe, ich komme dem oder der mal quer. Dann lernst du den oder die kennen. Und Gott hat sich geoffenbart, auch wenn du ihm quer kommst. Du darfst bei ihm versagen. Und er nimmt dich trotzdem wieder an. Das ist kein Aufruf zur Sünde. Das ist ein Aufruf, die Gnade und die Güte Gottes zu erkennen. Und ich hoffe, ihr habt das so auch richtig verstanden. Ja, es ist nicht ganz ungefährlich, so einen Satz zu sagen, aber er stimmt in der Tat. Das ist der Unterschied nebenbei, ihr Lieben, zu allen anderen Religionen der Welt. Der Unterschied zu allen, die sich Götter nennen. Gott ist es wert, dass ich Ehrfurcht vor ihm habe und mich an seinen Geboten orientiere. Er ist es wert, mein Sinn des Lebens zu sein, weil er mich angenommen hat. Er ist es wert, weil er zu treu zu mir ist, auch dann, wenn ich untreu bin. Und selbst wenn ich mich von ihm abwenden würde, ja, ich weiß nebenbei für die Bibelkenner, da gibt es auch diese Stelle aus Hebräer 6, dass diejenigen, die die himmlischen Kräfte geschmeckt haben und erleuchtet wurden und all diesen Kräften teilhaftig geworden sind, dass wenn sie sich wieder abgewendet haben, sie nicht zur Buße erneuert werden können. Ich kenne die Stelle, ich habe sie heute Morgen erst nochmal gelesen. Und ich frage mich nebenbei wirklich, ob ich alle diese Punkte schon abgehakt hätte, die der Paulus da auflistet. Ja. Aber das ist jetzt vielleicht eine andere Frage. Aber es geht nicht darum, sich von Gott abzuwenden. Es geht darum, sich Gott zuzuwenden, weil du weißt, seine Entscheidung für mich steht. Amen. Auch dann, wenn ich denke, und ich kenne genau diesen Satz, ich kenne genau diese Situation, dass ich sagen muss, ich würde mich im Moment nicht als guter Christ bezeichnen. Ich kenne das. Und dann kommt Gott und sagt, das mag sein, aber ich bezeichne dich im Moment als guten Sohn. Gerade jetzt in der Situation. Das ist Gott. Das ist der Gott der Bibel. Das ist unser himmlischer Vater, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Das ist seine Liebe, das ist seine Gnade, das ist sein Bekenntnis zu seinen Kindern. Diesem Gott will ich nachfolgen. Und ihr Lieben, das ist auch das, was ich dir empfehle. Denn dieser Gott hat beschrieben in seinem Wort, wie ich Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und ich habe es eben schon gesagt, es gibt nur einen Weg zu ihm. Dieser Weg heißt Jesus Christus. Er hat sein Leben für mich gegeben und wenn ich sein Opfer annehme, dann kann ich Kind Gottes werden. Und dann gehöre ich zu ihm. Ich habe Errettung, ich habe ewiges Leben und ich werde merken, dass er Stück für Stück in meinem Leben arbeitet, dass ich merke, dass ich unzufrieden werde, wenn ich in Situationen bin, die mich von ihm wegbringen, und dass ich zufriedener werde, wenn ich in Situationen bin, die mich zu ihm hinbringen, und dass ich ihm näher sein will und ihm ähnlicher werden will. Aber es gibt nur diesen einen Weg. Und das ist, ich glaube, eine der wichtigsten oder nein, die wichtigste Botschaft, so absolut kann man das jetzt wirklich sagen, nicht nur für unser Land, sondern für jeden einzelnen Menschen. Es gibt nur diesen einen Weg, Jesus Christus. Das ist der Weg zu ewigem Leben, das ist der Weg zur Errettung, das ist der Weg, den Gott vorgegeben hat und den ich gehen kann. Das ist nicht kompliziert, aber es geht manchmal gegen unseren Stolz. Ich darf dich herzlich dazu einladen, wenn du es noch nicht getan hast, diesen Weg zu gehen und auch diesen Raum nicht zu verlassen, ohne deine Beziehung zu Jesus Christus klar gemacht zu haben. Denn das ist die allerwichtigste Entscheidung deines Lebens. Egal, wie alt du bist. Ich habe sie schon relativ früh in meinem Leben getroffen und auch selbst der Prediger Salomo sagt das, dass du früh in deinem Leben, am besten schon in der Jugendzeit, diese Entscheidung treffen sollst. Mir war es vergönnt. Ich feiere nächstes Jahr 40. Geburtstag. Du sagst, Uli, das glaube ich dir nicht, du siehst etwas älter aus. Aber geistlich gesehen feiere ich nächstes Jahr 40. Geburtstag. Aber egal wie alt du bist, die Arme Gottes sind offen. Amen. 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 Amen.